Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Wir sind heute in Sendung Nummer 101. Großartig, mein Dankeschön geht an Sef natürlich, der das schon 100 Sendungen mit mir ausgehalten hat. Da kommt er wieder, er taucht wieder auf. Dann lassen wir ihn auch mal gleich rein. Sef, wir lassen dich immer mal wieder rein. Wenn du rausfliegst, dann kommst du halt wieder zurück. Sef sitzt am Flughafen, also dafür unsere Entschuldigung, dass er sich nicht vernünftig anziehen kann. Da läuft er in irgendeinem alten T-Shirt rum, aber das macht nichts. Heute begrüßen wir in Sendung Nummer 101 Martin Bünk. Martin ist ein sehr aktiver, weil zum Beispiel bei der HSMA, wo unser Sef auch sehr aktiv ist, dreht er auch seine Runden. Aber heute ist nicht das Thema die HSMA und die Vorstandssitzung
später.
Hier,
später.
Die Vorstandswahl, die ansteht. Nein, heute ist es Incotels. Und ja, ich glaube, die meisten haben schon mal davon gehört, Inklusionshotels, aber wissen nicht genau, was das bedeutet. Und Martin begrüßt uns aus einem wunderschönen Fachwerkhaus. Das ist sein, ich sag mal, Homeoffice, aber ich glaube, das ist immer schon so und nicht nur Corona-bedingt. Das ist halt dein Home und Office. Herzlich willkommen, Martin Bünk.
Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an euch. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Ich habe gerade noch mal die ganzen Persönlichkeiten im Vorspann gesehen, die ihr schon im Gespräch hattet. Also danke, dass ich hier auch dabei sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind nicht nur Persönlichkeiten, aber vor allem auch Visionäre. Und ich glaube, da gehörst du auch dazu, weil das ist einfach ein Thema, was wir zu wenig besprechen und natürlich auch zu wenig Verständnis vielleicht haben, auch wenn wir es gerne verstehen möchten. Also wir freuen
vielleicht
uns
sehr, dass du... darf ich auch mal was sagen heute. Du redest die ganze Zeit jetzt, schon seit 6 Minuten redest du. Also ich sitze hier am Flughafen und jetzt möchte ich auch mal was sagen. Herzlich willkommen. Hallo Martin, schön, dass du dabei
Danke.
Bist.
Danke, hallo Sef.
Ich habe mir meine erste Frage vorbereitet, als ich in der Sicherheitskontrolle stand. Was ist Inklusion im Bereich Hotel und was meinst du damit? Ich glaube wenige vielleicht verstehen es nicht. Aber vielleicht, dass wir mal von A anfangen und dann gehen wir weit in die Tiefe deiner Materie.
Ja, gerne. Also was ist Inklusion? Ich fange mal ganz vorne an, was wir überhaupt unter Inklusion verstehen oder was ich unter Inklusion verstehe. Ja, in Deutschland reden wir bei Inklusion, ist ja auch mit K geschrieben, immer von Menschen mit Behinderung. Das ist auch die Materie, mit der wir in den Hotels unterwegs sind. Ich verstehe das sogar noch weiter. Also ich habe ja auch, mein Logo ist ja auch mit C geschrieben, Inklusion. Und das ist im englischsprachigen Raum, da wird es im Grunde viel weiter gefasst. Mit dem Begriff Diversity könnte man das beschreiben. Mhm. Und da geht es um also individuelle Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft, an der Arbeit und am Arbeitsleben. Ja, also es geht um Dabeisein und Dazugehören. Das ist das Thema der Inklusion. Im speziellen Fall bei unseren Hotels, es geht darum, Menschen mit Behinderung einfach in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder inkludieren, dass sie individuell, wie alle anderen auch, Teilhabe haben am Arbeitsleben. Das ist die Inklusionshotels. Und das auch im Unterschied, also viele nehmen an, bei Inklusionshotel geht es um Barrierefreiheit. Ja, das ist nicht der ursprüngliche Gedanke. Also der ursprüngliche Gedanke ist wirklich Menschen mit Behinderungen, die bei uns im Hotel mitarbeiten.
Na, jegliche Behinderung.
Ja. Okay. Ja, jegliche Behinderung. Also ich kategoriere da auch sehr ungern diese Behinderung oder diese Behinderung. Also für mich geht es vielmehr um individuelle Möglichkeiten, ja. Wir haben ja auch verschiedene Ansprüche auch im Hotel an die Mitarbeiter. Mhm. Ja, auf der Etage brauche ich Leute, die körperlich fit sind. Ja. Zimmer machen ist eine körperlich anstrengende Arbeit. Die Mitarbeiter müssen aber nicht zwingend lesen und schreiben können. Das sind Sachen, die wir organisiert kriegen zum Beispiel. Ja. Mhm. Umgekehrt am Empfang brauche ich jemand, der am besten Englisch kann, der Computer bedienen kann, der ein Auftreten hat. der mit den Gästen kommunizieren kann und so weiter, der kann aber im Rollstuhl sitzen. Kein Thema. Mhm. Ja? Wir haben sowieso, Thema Barrierefreiheit kommt ja später dazu, haben ja sowieso dann einen niedrigen Empfangstresen, wo er dann auch die Gäste bedienen kann und wo man sich dann auch hinsetzen und Auge in Auge gegenüber sitzen kann. Mhm. So ungefähr so nach der Regel geht es. Also es geht immer um die Frage, welche Möglichkeiten habe ich oder welche Anforderungen habe ich auch an die Behindertenmitarbeiter und welche Möglichkeiten hat derjenige, die zu erfüllen.
Ja. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Was hat dich, was hat diese Initialzündung oder wie war diese Initialzündung, um dich damit zu befassen?
Ich habe einen Job gesucht. Also das war das eine. Ich war beim Rangi Express, als der zugrunde ging. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und habe in der Zeit dann auch einen Job gesucht und habe dann die Anzeige von der Lebenshilfe gesehen, die so ein Gäste, den Gästehaus aufmachen wollten. Das war 2001, 2002. Und gut, mein Hintergrund ist, ich komme aus einem sehr sozialen Umfeld. Ich habe drei Geschwister. Die sind alle, haben alle soziale Berufe, also Sozialpädagogen und Sonderpädagoge. Mein Bruder leitet eine Förderschule in Köln und so weiter. Und ich bin der Einzige, der einen anständigen Beruf gelernt hat von uns. Das war jetzt ein Scherz, ja. Augenzwinkern. Und dann kam eben diese Stellenausschreibung. Ich habe gedacht, das könnte was Interessantes sein. Das könnte spannend werden. Und wir haben dann damals eins der ersten Inklusionshotels draus gemacht. Das war 2003.
Okay. Und wie groß war das? Was können wir uns aber vorstellen? Bei diesem ersten, ich sag mal, Inklusionshotel, waren das 20 Zimmer mit Restaurant und so weiter, alles drum und dran? Oder war das eher, ich sag mal, schlanker?
Nö, es hatte 26 Zimmer. Es war damals auch eins der größeren. Also es war so die Aufbruchszeit für die Inklusionsbetriebe. Also rein. Der SGB IX ist 2001 novelliert worden und hat rechtlich die Grundlage gelegt und auch finanziell, dass wir die aufmachen konnten. Und dann gab es eine recht stürmische Zeit auch mit vielen kleineren Hotels, sehr, wie soll ich sagen, sehr ideell geprägt auch. Wir haben eben dieses aufgemacht, das hatte 26 Zimmer in der ehemaligen Jugendherberge als Tagungshaus mit Gastronomie, aber nicht à la carte, sondern eben nur Verpflegung für die Tagungsgäste und für die Gruppen, die wir da hatten. Das war in der Nähe von Köln. So, und das hat schon ganz gut funktioniert. War am Anfang natürlich sehr schwierig und wie kriegen wir es am Markt platziert? Also recht abgelegen das Ganze. Und waren auch nicht die einzigen, die damals an den Start gingen. Damals waren einige Hotelleute dann aktiv, die dann die Hotels geleitet haben. Und wir haben überlegt, da müssen wir uns erstmal einen Hotelverband gründen, um überhaupt eine Marktpräsenz, über eine Wahrnehmbarkeit am Markt zu
kriegen. Verband oder Verbund, Martin?
Verbund, danke für den Hinweis, ja.
Nee, war nicht böse gemeint, weil das ist ja schon was ganz Großes und Verbund ist ja so marketingmäßig sich zu vermarkten. Finde ich auch eine gute Strategie, finde ich richtig.
Genau, das war so ein Verbund, der Embrace Hotelverbund war das damals. Also wir haben dann gleich damit angefangen und waren 2008 dann auch mit 7 Betrieben am Start. Das waren so die ersten. Und ich war auch gleich mit aktiv dabei im Präsidium und habe auch ja von 2010 bis 2005 dem Verband dann vorgestanden. Wir waren tatsächlich 43 Betriebe, als ich 2015 da aufgehört habe, sind es jetzt auch noch ungefähr. Also es gibt tatsächlich mehr als 50 Inklusionshotels in Deutschland inzwischen.
Das heißt jetzt, dass die Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht, wie ich das politisch korrekt nenne, weil das ist jetzt heutzutage, kannst du ja nur ins Fettnäpfchen, gerade ich, stapfen. Aber,
ja, ist ja Standard bei dir.
Ja, ist Standard, genau. Aber dieses Thema ist jetzt nicht so ganz schön, da ganz falsch zu liegen. Aber sind es jetzt die Mitarbeiter, die jetzt, ich sage jetzt mal so ganz doof, eine körperliche Einschränkung haben, wie jetzt jemand hier geschrieben hat? Oder ist es so ein Mix von körperlicher Einschränkung und nicht? Wie ist das? Also ganz naiv frage ich jetzt mal.
Ja, es ist ein Mix tatsächlich. Also wir haben Mitarbeiter mit körperlicher Behinderung, Man darf ruhig Behinderung sagen übrigens, sagen auch die Aktivisten. Mhm. Wir haben Menschen mit körperlicher Behinderung, Menschen mit geistiger Behinderung. Also wie ich ja eben versucht habe darzustellen, also auf der Etage haben wir oft Menschen mit geistiger Behinderung, die da arbeiten, die müssen halt so fit sein, dass sie 5-6 Stunden am Stück Zimmer machen können. Ja, und haben Menschen mit körperlicher Behinderung oft im am Empfang zum Beispiel arbeiten oder auch in der Reservierung haben wir auch Menschen mit körperlicher Behinderung. Ja, da geht es halt darum, man muss Computer bedienen können und die ganze Arbeit machen können, ganz einfach. Und so.
Ja, aber warum ne, so wie Leonie auch schreibt, ne, sie schreibt ja auch, hat ja ein bisschen so ein Geschmäckle hier, warum wir da wirklich was Separates für haben und warum nehmen wir die nicht in den normalen Arbeitsmarkt auf? Und in den Niederlanden funktioniert es ja auch. In deinen Jahren in der Hotellerie und Gastronomie hast du da Betriebe kennengelernt, wo es diese Mischung genau gibt, wo es, ich sag mal, normale Hotels, welches Hotel auch immer sich normal nennt, aber gängige Hotels, die Mitarbeiter mit körperlicher Behinderung oder andere Behinderungen haben, dass die da im Einsatz sind, weil ich hatte es in meiner Vergangenheit auch schon. Zwar dann war jetzt nicht die Masse an Mitarbeiter, aber so ein, zwei Mitarbeiter hatten wir dann schon, die in einer gewissen Weise eine Behinderung hatten.
Ja, das kommt gelegentlich vor. Ich selbst habe es vorher noch nicht erlebt, aber es kommt eben gelegentlich vor und es ist immer, der hängt immer vom Engagement der Betreiber oder der Hoteldirektoren ab, ob sie es machen oder nicht. Also grundsätzlich hängt es ja immer auch vom persönlichen Engagement ab.
Ja.
Wir haben auch zum Beispiel das Hofgut Himmelreich in Kirchzarten. Die haben ja auch eine Akademie und bilden auch niederschwellig Menschen mit Behinderung aus. Mhm. Und die haben tatsächlich auch eine sehr hohe Vermittlungsquote in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Also da sind einige von in den Hotels, ich war zum Beispiel auch im Adler Hinterzarten ist auch jemand vermittelt worden und in anderen Hotels, die dann tatsächlich auch da arbeiten.
Mhm. Hatte ich auch in einem Hotel auch einen Mitarbeiter mit Behinderung und ja. War ein super netter Typ oder ist immer noch ein super netter Typ. Und ich habe mal was ganz anderes. Wir haben wir merken so, dass Leute ohne Behinderung als Hotelgäste, ne? Und die kommen dann in ein Hotelzimmer, gerade die Bäder, die sind ja die Bäder für Behinderten, sind dann anders, die sind größer, die sind das Waschbecken ist anders, die Toilette, hast du die zwei Griffe,
die Dusche,
was mich persönlich immer super stört, super, super stört, dass die Leute sagen, in diesem Zimmer möchte ich nicht wohnen. Das passiert wirklich oft. Ich habe damit wirklich ein Problem. Hatten jetzt immer die größten Bäder, also ist ja wie ein Fußballplatz, diese Bäder, aber sei es drum. Ich finde, manchmal haben wir trotz allem nicht diese Feinfühligkeit für Leute mit Behinderung oder auch für deren Bedürfnisse. Und das Badezimmer ist wirklich im Hotel immer das größte Badezimmer, also anteilig das größte Badezimmer. Und ich habe das mal mit einem Gast versucht und gesagt, nein, das ist so ein Zimmer für Behinderte, da möchte ich nicht rein. Und da merke ich ja schon, dass da gibt es ja schon grundsätzlich ein Problem, vielleicht übertreibe ich jetzt, kann durchaus sein. Aber und deswegen komme ich dann wieder zurück. Jetzt habt ihr diese Hotels, jetzt habt ihr spezifisch Gäste, die wissen, dass die reinkommen. Jetzt, was Leonie gesagt hat, von der Grundidee ist ja auch absolut richtig. Wenn wir jetzt mehr Mitarbeiter hätten mit Behinderung, da wäre vielleicht auch dieses Zusammenleben einfacher oder dieses Verständnis einfacher, oder?
Hat zwei Ebenen, was du sagst. Also das eine ist, die Hotels sind ja Hotels für alle. Also wir zielen jetzt nicht auf Menschen mit Behinderung als Zielgruppe. Wir haben Hotels in der Stadt, die als Business-Hotels ganz normal, ganz üblich am Markt sind und wo auch, ich sag mal, wenig Menschen mit Behinderung, also Rollstuhlfahrer mit Körperbehinderung, auch da Gast sind. Also nicht viel mehr als woanders auch. Das andere, was du sagst, das stimmt, das erleben wir auch. Ich finde es genauso doof wie du, aber es ist tatsächlich so, wir haben diese Zimmer für Rollstuhlfahrer Und es kommt immer wieder vor, dass Gäste dann aus diesen Zimmern kommen und sagen, nee, ich will nicht im Pflegeheim wohnen, gib mir ein anderes Zimmer. Ja, müssen wir schlucken, gehen wir eben ein anderes Zimmer, können wir doof finden oder nicht doof finden. Es ist leider so. Für mich ist es immer noch eine Frage der, wie soll man sagen, der Normalität, der Gewöhnung. Und da sind wir tatsächlich in Deutschland noch nicht so weit wie in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel oder vor allem auch in Niederlande, wie die Leonie eben geschrieben hat. Da ist das schon Alltag und bei uns ist es noch nicht Alltag.
Ja.
Ja, ich beobachte jetzt schon, also vor allem bei Leuten meiner Generation, wir hatten es noch nicht im Alltag, wir hatten es noch nicht in der Schule und hatten relativ wenig Berührung. Also ich als Pfadfinder hatte schon gelegentlich mal damit zu tun, auch über die Geschwister. Deshalb war für mich die Schwelle da sehr niedrig. Aber ich sag mal, Menschen aus unserer Generation haben sehr, sehr wenig damit zu tun gehabt. Und die Unsicherheit bei der Begegnung, die ist ja bei den nicht behinderten Menschen. Ja, die nicht behinderten Menschen wissen da nicht, wie soll ich mich jetzt verhalten? Wie kann ich den ansprechen?
Genau, das ist das.
Wie spreche ich mit dem?
Genau.
Ja. So, und ich beobachte jetzt schon bei den Jüngeren, die schon im Kindergarten, in der Schule, im Alltag viel, viel mehr Kontakt damit hatten, möglicherweise inklusiv schon in der Schule waren, die haben dann eine viel größere Unbezwungenheit und viel größere Leichtigkeit dabei als wir.
Weil es die Normalität dann auch zum Teil ist, ne? Also für die ist es dann in der Schule eine gewisse Normalität. Man geht damit um, man unterstützt die bei den verschiedenen Sachen, die man macht. Aber ne, so wie Leonie auch jetzt schreibt, aber warum werden diese Menschen versteckt? Ja, absolut, da hat sie total recht. Und Victoria schreibt auch, ne, wir dürfen wieder lernen, dass Inklusion nicht nur Inklusionsbetrieben nicht nur dort stattfinden darf. Inklusion, das darf überall jeden Tag stattfinden. In Hotels, in Restaurants, im Einzelhandel, wo auch immer. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man sich da auch mal vielleicht ein bisschen drauf fokussiert und seinen Blickwinkel einfach erweitert und zur gleichen Zeit natürlich auch die Mitarbeiter sensibilisiert, aber eher in deren eigenen Richtung und denen Sachen beibringt, okay, wie gehe ich denn mit Gästen mit Behinderung um genau? Ne, also dass das auch wieder Teil, ob es der Ausbildung ist oder der täglichen Trainings, dass es da Normalität wird, dass Inklusion ganz normal ist und in jedem zu jedem Tag auch passieren kann.
Aber ich glaube, das sind zwei Sachen, wenn ich kurz noch mal was dazu, wenn es einmal fängt es im Kindergarten oder in der Schule an, also im Kindergarten kannst du es schon spielerisch beibringen, in der Schule auch, aber in der Ausbildung, wenn wir jetzt die Ausbildung nehmen, warum wird gerade in der Ausbildung nicht sagen, okay, ein Ausbildungsbetrieb bildet 10 Leute aus, erst nochmal so, und 10%, soll mir bitte nicht auf die Prozente gehen, aber x Prozent sollen dann Menschen mit Behinderung sein und ich glaube, das ist dann auch immer, ich finde es auch immer schön, glaube ich, dass beide von den anderen auch einer von dem anderen lernt. Und ich glaube, das ist so, deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Zusammenleben und dieses Verständnis auch dazu hat, wie gesagt, von der Schule, Ausbildung und dann in einem Betrieb. Also das ist nur für mich. Was meinst du?
Ich habe den letzten Satz jetzt nicht verstanden.
Im Prinzip nochmal, nur wiederholt, dass wir dann vom Kindergarten in die Schule gehen und dann auch in den Ausbildungsbetrieben quasi dieses Zusammenleben lernen, auch diese Akzeptanz gegenseitig lernen. Ich glaube, es ist auch manchmal wichtig, dass Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie auch das Verständnis haben, wenn ich ein Problem habe und dann quasi nicht um die Verteidigung einfach sagen, das ist ein Kollege von mir, der ist genauso wie ich. Er hat grüne Augen, ich habe blaue Augen so ungefähr. Das ist ja das Gleiche. Und er hat vielleicht eine Behinderung, ich nicht. Aber der kann auch die Arbeit machen oder gewisse Arbeiten machen, die auch andere machen können.
Jetzt bist du weg. Ich fange mal einfach an. Stimme ich dir voll zu. Es ist tatsächlich eine Frage der Gewöhnung und der Unbefangenheit, die wir uns damit einfach erwerben müssen. Wir haben ja auch in Augsburg zum Beispiel, als das Hotel als Meer aufgemacht wurde, haben wir vorher, oder die Augsburger haben dann vorher so ein Qualifikationsprogramm gemacht. Haben also mit den Hotels in Augsburg, ich sag mal den herkömmlichen Hotels, Kooperationen gemacht und von den behinderten Mitarbeitern sind die in diese Hotels gegangen, um Praktika zu machen, um die Unbefangenheit am Gast auch zu lernen und wie verhalte ich mich im Hotel, wie ist die Arbeit, was muss ich tun und so weiter. Und das war ein großer Erfolg. Also nicht nur, dass die Mitarbeiter schon eine Grundausbildung hatten, bevor sie angefangen haben, auch die Hotels haben gesagt, das ist absolut eine Bereicherung gewesen für uns persönlich und auch fürs Hotel, dass die da waren und wir haben auch so ein bisschen den Betrieb aufgemischt haben, im positiven Sinne. Ja. Und die machen jetzt eine zweite Runde und fast alle Hotels machen gerne noch zum zweiten Mal mit auch. Also das ist schon ein guter Start gewesen.
Und ich würde das auch gerne machen. Ja. Also ich wäre auch sowas von offen dafür, weil ich glaube, ich bin da auch selber noch zu unerfahren, um mit den Menschen souverän umzugehen. Also da bin ich auch sehr, sehr offen und sehr lernbereit und natürlich das Gleiche auch für mein Team, jemand aufzunehmen, ob es für ein Praktikum ist oder sogar für eine Ausbildung, weil das wird uns in jeglicher Hinsicht bereichern und auch natürlich verbessern. Und dann können wir automatisch, wenn wir es mit den Mitarbeitern souverän machen, dann können wir es auch mit den Gästen souveräner machen. Und diese Mitarbeiter unterstützen uns auch natürlich dabei, noch mehr Verständnis in Richtung Gäste zu haben, die auch eine körperliche Behinderung haben.
Ja. Wobei ich jetzt wieder differenzieren muss, körperliche Behinderung ist am Empfang, ja, auf der Etage zum Beispiel schwierig oder auch im Service. Klar. Ja, klar. Mhm. Da haben wir dann eher mit Mitarbeitern mit geistiger Behinderung zu tun, zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom, die Frühstücksservice machen, Menschen mit geistiger Behinderung, die auf der Etage sind. Aber wie gesagt, ich tue mich da schwer, da Kategorien zu machen. Es sind Behinderung ist individuell wie jeder Mensch. Und ich mache da ungern Gruppen und Kategorien. Das wird dem nicht gerecht, dem einzelnen Menschen.
Ja.
Wie siehst du es denn in Zukunft, wenn ich jetzt kurz so höre, wie siehst du es jetzt in Zukunft? Wie entwickelt sich diese, diese Sparte oder dieser Inklusionsbereich der Hotellerie für in Deutschland? Ich weiß nicht, wie es in Holland ist oder in Frankreich und Amerika. Aber wie siehst du die Entwicklung für die nächsten Jahre?
Also auch in Holland gibt es Inklusionsbetriebe, ähnlich wie Deutschland. Die sind ein bisschen anders strukturiert. Und andererseits ist es auch schon mehr gang und gäbe, dass auch einzelne Mitarbeiter in den Hotels mitarbeiten. In Deutschland haben wir jetzt die Situation, dass die Inklusionsbetriebe bisher eine Domäne der Sozialverbände auch sind. Also alle Inklusionsbetriebe bisher sind gemeinnützig, auch die Inklusionshotels. Okay. Und die werden von Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, AWO und so weiter werden die geführt und sind alle im gemeinnützigen Bereich. Ja, das hat auch seinen Grund, da gibt es dann auch Fördermittel, Aktion Mensch ist da mit im Spiel, Inklusionsamt ist mit im Spiel. Wir versuchen jetzt, also mit Inkhotels und mit den Partnern, mit denen ich da zusammenarbeite, versuchen wir das jetzt sozusagen auf die nächste Stufe zu heben. Also wir haben gerade Projekte in der Arbeit, wo wir Inklusionshotels aufbauen wollen, die nicht gemeinnützig sind und wirklich als Wirtschaftsbetriebe am Start gehen.
Ja.
Als Inkhotels sozusagen. Ja.
Ja. Da also wirklich so mit der Marke Inkhotel? Also wirklich Marke Inkhotel?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt konkret damit nach außen gehen können. Das wird hoffentlich bald kommen. Wie ihr wisst, sind die Investoren in der Corona-Zeit sehr verschlossen gewesen. Und wenn wir die dann noch gewinnen können für unser Thema, dann wird es vielleicht besser.
Ja. Wie sieht denn das optimale Inkhotel aus, dein erstes? Gibt es so ein paar Merkmale, wo du sagst, okay, das wird es haben, das wird es haben, das wird es haben? So welchen Rahmen würdest du dieses Haus geben und wo könnte es sogar sein?
Also, ich sag mal, es muss natürlich auch betriebswirtschaftlich funktionieren. Das heißt, ich brauche eine gewisse Zimmergröße. Wir gehen also nicht unter 80 Zimmern dran. Wir müssen einen Markt finden, der relativ spannend ist. Also wir werden nicht in die 1A-Destinationen, in die großen Städte können. Das können wir uns nicht leisten. Ja, weil schon von den Grundstücken her ist auch so umkämpft. Also da werden wir kaum standhalten. wir brauchen schon spezielle Standorte. Wir glauben, dass wir da auch ganz, ganz tolle Projekte schon haben. Und wir, wir wissen inzwischen nach diesen 20 Jahren, in denen wir das machen, was wir gut können und was wir nicht gut können. Mhm. Ja? Ja. Auf Deutsch. Und so richten wir auch die Hotels aus. Mhm. Ja, also wir vermeiden es zum Beispiel und wollen kein à la carte Restaurant machen. Das schaffen wir nicht. Mhm. Ja, das ist schon in analoger Form schwer zu bewältigen, ein à la carte Restaurant und schwer an den Markt zu bringen. Und das hat auch Anforderungen an Konzentration, an Schnelligkeit. Du musst immer zwei Dinge gleichzeitig machen. Wir kennen ja alle die Sprüche, die da dann im Raum sind. Das schaffen unsere Mitarbeiter dann kaum. Ja, ja. Und deshalb versuchen wir uns aus dem Bereich rauszuhalten. Was wir gut können, ist Frühstück, Tagung, Gemeinschaftsverpflegung und so weiter. Alles, wo es nicht um à la carte geht. Hm. Und so versuchen wir dann die Hotels relativ lean aufzustellen und an den Markt zu bringen in Städten, wo eine große Nachfrage ist. Und das sind dann möglicherweise C-Standorte, die noch nicht von den Großen bedient werden.
Und so Dortmund, ich sag Dortmund, weil wir haben einen Dortmund-Fan hier in der Runde sitzen, oder Augsburg, Nürnberg, wären das so Städte oder sind die auch schon zu umkämpft, sage ich jetzt mal?
Ja, die sind ja in den letzten Jahren hochgekommen. Augsburg war vor 3-4 Jahren oder für 5 Jahren, da haben wir ja das Hotel eins mehr an den Markt gebracht, das auch sehr, sehr gut funktioniert. Die hatten viel Nachholbedarf und der findet ja auch gerade statt. Also da werden ja auch jetzt laufend Hotels aufgemacht. Mhm. Ja, und es gibt noch Städte, größere Städte, die da Nachholbedarf haben, ja. Mhm. Wir gehen aber da sogar noch eine Nummer kleiner. Also ich sage jetzt mal, könnte auch ein D-Standort sein, mit viel Industrie, mit vielleicht auch einem touristischen Aspekt dabei, wo einfach noch ein bisschen geringes Angebot ist und wo man sich noch platzieren kann, bevor die ganzen anderen Hotels da sind, die ganzen Ketten.
Ja, im Vorgespräch, Chef, ja, du schaltest mich langsam wegen deines Alters. Ja. Ja,
mit Fragen danke, dass ich auch mal was sagen darf heute. Das ist wirklich nett von dir. Nur weil ich hier ein T-Shirt sitze und du in Sakko. Wollte ich nur sagen, dass Alex jetzt eine Frage hätte, unsere Standardfrage, weil danach möchte ich wirklich eine Frage stellen. Dass wir dann, weil dort, mir ist es egal, ob es Hotels in Dortmund gibt oder nicht, Hauptsache das Stadion steht. Also der Rest ist mir eigentlich egal.
Ja, ob das Stadion steht oder die Mannschaft fällt, ne? Ja, aber anderes Thema.
Wo steht der HSV nochmal? Lass mich nochmal ganz kurz erinnern.
HSV ist nicht meine Nummer 1 Mannschaft. Das ist der VfB Stuttgart. Ja. Keine einfache VfB. Geschichte, aber ich halte zu dem.
Ne? Ja, jetzt stell mal deine Frage, damit
ich. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage wird uns natürlich gebracht von Staatlich Fachingen. Und das ist die Corona-Revolution. In den letzten 2,5 Jahren schon bald, hat sich natürlich bei jedem in irgendeiner Weise viel getan. Sef hat vieles anders gemacht in der Zeit. Ich habe einige Sachen verändert. Gab es Sachen, die du für dich verändert hast? Hast du Sachen, die du vielleicht Positives aus dieser schwierigen Zeit sogar mitnimmst?
Ja. Definitiv. Für mich ist die Erkenntnis, die, glaube ich, viele Menschen haben, dass wir ohne Sozialkontakte nicht auskommen. Also das hat uns über die 2 Jahre geholfen. Ich glaube, der Mensch schafft das 2-3 Jahre in so einer Krisensituation auch mit diesen Krücken wie Videokonferenzen und so weiter zu leben.
Sendungen wie diese, genau.
Genau, ja. aber der Mensch ist in meinen Augen von Grund auf und im Kern ein sozialer Mensch und braucht Zugehörigkeit, deshalb machen wir ja auch Inklusion, braucht dabei zu sein, braucht soziale Kontakte, Freundschaften und Gruppen, in denen er dabei ist. Und wir haben es ja eben erzählt, wo wir uns in Berlin zuletzt gesehen haben, bei der HSMA. Das ist ja die ersten Veranstaltungen nach der Corona waren ja wie eine Explosion. Ja, man hat sich wieder gesehen und es war ein Fest und des Wiedersehens.
Unfassbar. Ja, absolut.
So. Und das ist die Erkenntnis auch. Und für mich auch deshalb bin ich mir sicher, dass auch die Nachfragen und alles wiederkommen wird. Der Mensch ist so, der kommt nicht ohne aus, ohne Reisen.
Ja,
Dann kann ich jetzt mal zu meiner Frage kommen.
Mach du das mal lieber. Hast du dir ja aufgeschrieben und auswendig gelernt. Ja,
genau, sie steht hier auf dem Zettel. So, siehst du, ich bin ja auch vorbereitet, nicht so wie du, der immer so spontan Fragen stellt,
was
du immer.
Ich höre halt hin, ne, was der Gast sagt und gehe dann auf diese Themen schon ein.
Ja, ich habe schon zugehört. Dir höre ich nicht mehr zu, weil ich weiß, was du sagst. Die Frage ist, lieber Martin, wir haben vorhin über Expansion gesprochen und über neue Hotels. Wie ist es, wenn jetzt eure Hoteliers zu den Banken kommen oder Investoren, reden wir jetzt mal über Banken, vor Krisen, wir reden jetzt nicht über Pandemie, aber vor Krisenzeit sagen, oh, ich möchte so ein Hotel mit 50 Zimmer, Inklusionshotel machen. Ist das jetzt so, dass sie sagen, dass die Banken erstmal sich den Wodka nehmen und sagen, nee, ist nicht so mein Ding, was meinst du jetzt da? Oder sagen die, ah, ist eine cool, ist interessant, wie ist das Konzept? Also interessiert mich jetzt wirklich, also ohne Wodka, aber interessiert mich wirklich, wie Investoren darauf reagieren, auf so eine wirklich tolle Idee, ob es jetzt Vollinklusion ist oder so, was Nürnberg gesagt hat, gemixt, aber es ist
ja. Also vom Thema her, von der Idee her, reagieren sie alle positiv. Wenn es dann um Geld geht, wird es natürlich schwierig. Also ich fange mal weiter vorne an. In der Vergangenheit sind es ja die Sozialverbände gewesen. Sozialverbände haben Werkstätten, haben Wohnräume, haben eine große Belegschaft, haben auch Kapital und sind finanziell meist relativ gut aufgestellt. Die Banken kennen die auch und wissen, was läuft. Da ist es für die Sozialverbände nicht schwierig, da auch eine Finanzierung aufzustellen. Was anderes ist es natürlich, wenn jetzt ein Martin Bünn kommt und sagt, gib mir mal Geld für ein Hotel. Ja, dann reagiert der normale Banker so, wie er auch beim Dieter Müller oder beim Hans Meyer reagieren würde. Er drückt den Alarmknopf und holt die Security. Ist also ein bisschen schwierig. Ja. Was für uns eine wichtige Karte ist und glaube ich auch für die Investoren eine wichtige Nummer ist, wir sind ja nicht nur, ich sag mal, sozial nachhaltig, weil wir mit behinderten Mitarbeitern arbeiten und allem sozialen Programm, was dazugehört, sondern die Hotels, die wir planen, sind ja auch in hohem Grade ökologisch nachhaltig. Also wir planen schon im Bau ökologisch, wir planen Zertifizierung nach DNGB Gold und im Betrieb und so weiter. Das gehört ja alles zu unserer Gedankenwelt und zu unseren Ideen, die wir haben, die dazu gehören. Und bieten damit natürlich auch den Investoren in Sachen ESG einige Punkte, die sie damit einheimsen können.
Ja,
und hoffen, dass wir da auch recht gut mit landen können. Das haben ja gerade letzte Woche hat ja die EU dann auch die Richtlinien zu dem S in ESG gegeben, also zum Social. Und da kann man also auch damit jetzt Punkte sammeln. Also es ist eigentlich eine spannende Aufgabe in meinen Augen auch für Investoren.
Das S in HSMA steht nicht für Social, das steht für Sales. Du bist auch in HSMA aktiv. Warum?
Weil wir auch unser Hotel vermarkten müssen wie jedes andere Hotel. Ja, auch wir werden mit Digitalisierung daran gehen. Um auch die Hände und Arme freizukriegen für die Arbeit, die wir im Hotel haben. Und sorgen eben gerade auch von der Aufstellung her dafür, dass wir das Hotel, die ganze Arbeit da, die Ärmel hochkrempeln und mit unseren Mitarbeitern wuppen können. Und da hilft uns natürlich die Digitalisierung, da die Hände freizukriegen. Ja?
Ja.
So, dass wir da so wenig wie möglich im Prinzip im Hotel auch nacharbeiten und arbeiten müssen. Ich finde es sowieso spannend, es interessiert mich und es sind Hotels, die in der Stadt sind, die wir auch einfach vermarkten müssen, wie jedes andere Hotel auch. Also,
Ja, absolut. Also, Leonie fragte ja, wie es mit der Digitalisierung aussieht, inwieweit ihr da investiert habt. Gibt es da bestimmte Sachen, die ihr auch wirklich gelernt habt in den letzten Jahren, wo ihr sagt, okay, da haben wir noch viel zu wenig drauf geachtet zum Thema Digitalisierung? Ich glaube, wir sind gar nicht so hinterher mit der Digitalisierung. Es sind halt manche Sachen, die alles einfacher machen würde. Ja, da dauert es in Deutschland ein bisschen länger. Digitaler Meldeschein, solche Sachen. Aber ich sage mal, wir sind nicht digital. Wir machen schon wirklich einiges. Aber was sind dann so Beispiele bei den Inc-Hotels zum Thema Digitalisierung?
Das ist auch sehr individuell. Also es gibt welche, die sind sehr weit vorne, die sich da auch mit natürlich mit den Buchungsmaschinen auf der eigenen Homepage und der ganzen Vernetzung und den vernetzten Systemen beschäftigt haben und da gut aufgestellt sind. Und es gibt welche, die da nicht so gut aufgestellt sind, wie überall auch. Ja, also wir haben es nicht einheitlich. Wir müssen auch eher reden von den, ich sag mal, Inklusionshotels oder von den Embrace-Hotels. Bei den Inco-Hotels wird es natürlich nachher einheitlich sein, weil wir ja dann auch steuern wollen. Ja, und eben von das eben auch rausholen wollen aus dem Operativen und so weit wie möglich steuern wollen, damit es nicht im Hotel ist, sondern außerhalb.
Ja. Also erstmal freut mich, dass ihr Mitglieder seid bei der HSMA. Finde ich richtig toll und ist auch richtig so. Wenn ihr jetzt, wir reden gleich nochmal über die HSMA weiter, aber wenn jetzt die Hotels haben, habt ihr ein PMS-System für alle oder eine IBI, die gleich ist. Also im digitalen Bereich auch einige Standards, auch nicht digital. Weil es ist ja auch, glaube ich, einfacher, wenn es ein bisschen ähnlich ist. Ja. Es gibt ja bestimmt bei euch auch einen Austausch unter den Hotels. Vielleicht verschickt, also was heißt verschickt, oder möchte mein Mitarbeiter A von Köln nach Bad Salzuflen gehen oder nach Stuttgart oder vielleicht sogar mal nach Hamburg, wenn jemand verlaufen hat. Habt ihr irgendwie so einheitliche Systeme, digitale Systeme?
Nee, haben wir nicht. Also es macht jeder da tatsächlich sein eigenes Business, auch mit dem Mitarbeiteraustausch. Ich habe es, als ich Präsident war, schon mal auch versucht, das anzuleiern, aber das hat dann nicht so geklappt. Das ist schwierig, weil die schon auch, naja, wir wissen, wir sind alle ein bisschen auf Kante gestrickt mit den Mitarbeitern und sind da nicht immer alle so offen für solche Aktionen, obwohl ich es auch wichtig fände. Wir haben es gelegentlich dann gemacht, so befreundete Betriebe untereinander haben das gemacht, auch mit gutem Erfolg und hat auch die Leute dann sehr nach vorne gebracht, die dann dabei waren bei dem Austausch.
Ja. Aber eine Zwischenfrage, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt einen Verbund, so eine Art Western auf Inc., dann habt ihr eine...
Western auf Inc., ja, okay, ist cool. du hast drauf.
Ich bin eben, ja, also, wenn ihr dann ich sag mal 20 Hotels habt und jemand möchte bei euch buchen, macht ihr dann eine Buchungsmaschine oder muss wirklich jeder dann auf das Hotel klicken und dann buchen? Ist ja natürlich einfacher, wenn ihr so eine einheitliche Buchungsmaschine habt, das direkt auf der Webseite zu buchen ist. Also dieses ich sage jetzt nicht Basics, weil es ist so ein bisschen vielleicht negativ in diesem Zusammenhang. Aber das sind ja schon, wenn ihr zusammen geht, braucht es ja schon Standard oder einheitliche Sachen.
Hast du vollkommen recht, stimme ich dir zu. Haben wir in der ganzen Zeit nicht geschafft, sowas zu etablieren. Man muss auch das ist ein bisschen kompliziert, man muss die Strukturen dahinter verstehen. Die Hotels sind nicht sehr selbstständig, es sind große Sozialverbände dahinter, die dann auch, auch ihr Revier abstecken und da auch
wenig kooperativ
sind. Genau. Ja. Und das ist uns damals nicht gelungen. Also genau, was du sagtest, das wollten wir dann auch. Mit einigen Leuten waren wir da dran einführen und es hat tatsächlich nicht geklappt. Ja. Dieser Embrace-Hotel-Verbund, wo jetzt auch über 40 Betriebe sind, das ist schon eine große Plattform, wo Erfahrungsaustausch stattfindet, wo man sich austauscht, auch auf der Hotelebene, aber wo eben dieser Marketing-Aspekt relativ wenig bedient wird. Und deshalb habe ich ja auch dann 2015 mich dann auch damit selbstständig gemacht. Ich bin ja auch freiberuflich tätig und habe gesagt, weil ich immer gesagt habe, da ist so viel mehr drin, auch vom Marketing her. Da ist so viel Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die wir da generieren können. Und das ist dann auch mehr so meine Sache. Das war auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gehe ich in der HSMA. Und versuche mich dazu auch zu engagieren und auch Sachen natürlich mitzunehmen, auch Know-how mitzukriegen, das auf eine ganz andere Ebene zu heben. Ja, wie wir ja jetzt auch reden. Das hat ja eine Wahrnehmung bekommen, die auf einer ganz anderen Ebene inzwischen ist.
Ja. dein Auftraggeber, ne? Du bist seit 7 Jahren jetzt als Freiberufler tätig. Wie würdest du deine Auftraggeber in dieser Hinsicht einordnen? Sind das Investoren oder sind es dann auch diese Sozialverbände oder sogar die Politik in der einen oder anderen Stadt? Wie sieht das so aus? Weil du machst ja Beratung, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite, aber du machst ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
Beratung auf der einen Seite, meist sind es die Sozialverbände, die eben die Idee haben, Arbeit für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Wir haben ja nun inzwischen gesehen, wie und dass es gehen kann. Und mit denen entwickle ich zusammen ein Konzept für ein Hotel an dem Standort, wo sie planen zum Beispiel. Ja. Wir machen da gemeinsam Workshops, wo es anfängt im Grunde mit einem Gründerseminar. Die Situation ist ja so, wir haben im Grunde einen Betreiber, der noch nie Hotel gemacht hat, der keine Ahnung von Hotel hat. Und wir fangen im Grunde bei Null an und ich erkläre denen, wie geht's im Grunde, was sind die Basics, worauf müssen wir achten, was sind die Meilensteine bis zum Hotel und so weiter. Ja, und dann ist im Grunde das übliche Verfahren, wie wir bei anderen Hotelgründungen auch haben. Wir machen eine Marktstudie, wir überlegen, was ist da los, was sind da für Leute, was sind da für Gäste, wen kann man ansprechen und so weiter. Welche Segmente sind schon bedient, was machen die Mitbewerber, wo können wir uns da tummeln und was könnte unser Platz sein da in dem Markt.
Ja.
Dann setzen wir uns normal zusammen und stricken daraus ein Konzept und auch einen Businessplan und das Ganze, das dient dann natürlich auch nachher für die Fördergeber, Aktion Mensch und auch Inklusionsamt als fundiertes, im Grunde als Basis für die ganze Hotelentwicklung, die dann weitergeht von da aus.
Ja, cool. Okay.
Toll. Wir haben auch so eine zweite Standardfrage, die immer so den Schluss ist. Welche Frage hast du denn an uns beiden?
Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe eine Frage an euch.
Ah. Oh je, oh je. Das ist vorbereitete Menschen, ganz schlimm.
Eieiei. Was versteht ihr unter Wertschätzung?
Ja, Sef, ich gehe. Oh ja, das weißt du doch gar nicht, oder, Sef? Oder? Willst du mal probieren?
Nein. Ich kann's. Fang du mal an. Ich muss mir gerade überlegen. Hier laufen so viele Leute rum, aber ich weiß schon, was ich wertschätze.
Ja, was ich unter Wertschätzung verstehe, ist, wie ich mit Mitarbeitern, mit Gästen, mit Geschäftspartnern umgehe, wie das Verhältnis ist, wie man sich gegenüberschaut, wie man wirklich auf Augenhöhe auch miteinander spricht und arbeitet, natürlich auch Danke sagt und auf der richtigen Art Danke sagen, aber auch und vor allem in diesen Zeiten, ich denke, in den letzten 2 Jahren, da hat man auch wirklich gemerkt, wer ist wirklich ein Partner und wer nicht. Und das hat auch mit Wertschätzung zu tun, dann in dieser schwierigen Situation nicht bis zum letzten Cent zu verhandeln. Das hat, denke ich, auch mit Wertschätzung zu tun. Aber wirklich, dass es ein Geben und Nehmen ist. Man wirklich auf die Situation achtet. Hey, was ist jetzt wichtig für diese Person, für diese Gruppe, für diese Abteilung? Und da sich wirklich mit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur, ich mache mal eben für alle XY und damit sind wir erstmal für die nächsten 2, 3 Wochen oder 2, 3 Monate durch. Also ich denke, das ist sehr, sehr individuell.
Ja, ich muss leider zustimmen. Ich finde, Wertschätzung ist Mensch zu sein. Wir haben diesen Begriff, oder es gibt diesen Begriff im Jiddischen, Menschheit. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal. Und ich glaube, das ist gerade, hat Alex absolut recht, gerade in den letzten 2 Jahren haben wir gesehen, wer Mensch und wer nicht Mensch ist. Und ich glaube, es ist auch manchmal so, zeigt sich auch Wertschätzung, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und der eine sagt, ja, nicht gut und ich gehe weiter, dann war das eine automatische Frage. Aber wenn du stehen bleibst und sagst, oh, was ist denn los? Willst du reden? Kann ich helfen? Solche Sachen, das ist Wertschätzung, Zuhören.
Nein. Das ist Zuhören. Hinhören.
Ja, hinhören, ja, Klugscheißer. Hinhören. Und das ist, ich glaube, das ist, wenn du hinhörst und wenn du Augenkontakt hast. Ich kenne so viele Leute, die reden mit jemandem, aber du stehst davor da und die gucken nach da. Also ich hatte mal so einen Chef, total reicher Mensch, da hat er nie in die Augen geguckt. Das ist keine Wertschätzung. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten.
Respektlos.
Respekt ist sowieso eine Wertschätzung. Wenn du respektlos zu jemandem bist, immer nur nett bist, wenn du jemanden brauchst, Das ist Wertschätzung. Ich glaube, dass Menschlichkeit ist Wertschätzung. Und gerade in den letzten zweieinhalb Jahre jetzt schon beinahe, zeigt sich das. Und es funktioniert ganz gut bei Alex und bei mir, muss ich sagen, dass wir da wirklich auch in schlechten Zeiten miteinander sprechen und zuhören. Nicht zuhören, nicht hinhören, aber es ist, hat er leider wieder recht, aber es ist schon dieses, das ist schon das Ding, ja. Das glaube ich, das gehört dazu. Ja, Mensch.
Ja, warte. Ich hab noch eine Frage, bevor wir dich in den Flieger verabschieden, lieber Sef. Es kann sehr gut sein, dass der ein oder andere Zuschauer bei uns jetzt denkt, hey, ich muss mir da mal Gedanken machen, weil ich würde das auch sehr, sehr gerne machen, meinen Betrieb für Mitarbeiter mit jeglicher Behinderung zu öffnen, um hier zu arbeiten. Worauf ist wirklich zu achten? Was ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, einen Mitarbeiter mit welcher Behinderung auch immer bei uns zu aktivieren, ins Team zu holen?
Wertschätzung. Ich komm da gleich drauf zurück. Also für jeden, der es machen will, es gibt in jeder Region, ich glaube fast in jeder Stadt, gibt es Inklusionsbeauftragte, die man ansprechen kann, die auch Leute kennen, die auch Einrichtungen oder Schulen kennen, wo Menschen sind, die Interesse daran haben. Und an die kann man sich immer vertraulich wenden und an die wenden und die helfen einem, die begleiten einen auch dabei, Menschen zu finden, die ein Praktikum machen wollen, die da mal reinschnuppern wollen, eventuell da eben auch weitermachen wollen, eine kleine Ausbildung machen wollen und arbeiten wollen. Mhm. Ja, also da gibt es in allen Städten Ansprechpartner für und ich kann nur darauf aufrufen, die zu suchen und anzusprechen. Stichwort Inklusionsbeauftragter.
Ja, ich setze es jetzt mal gerade in den Kommentaren, weil ich habe das, während du das erzählt hast, habe ich sehr gut zu und hingehört. Und ich habe für Hamburg, für die, die in Hamburg zuschauen, mal von der Stadt das Inklusionsbüro hier verlinkt. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach, genauso wie du gesagt hast, Inklusionsbeauftragter und dann deine Stadt eingeben und du findest die Person so gut wie sicher. Also super. Ja. Welchen Fehler dürfen wir nicht machen?
Welchen Fehler dürfen wir nicht machen? In der Zusammenarbeit?
Ja, in dieser Aktivierung, sage ich jetzt mal, mit dieser Idee, hey, ich möchte einen Mitarbeiter zum Thema Inklusion an Bord holen. Wo man muss man aufpassen vielleicht?
Man muss geduldig sein, nicht ungeduldig werden. Und es ist eine Erfahrung, die wir in der Hotellerie, die alle unsere Mitarbeiter gemacht haben. Wir sind ja von unserer Natur her nicht mit Nachsicht und viel Geduld geprägt. Und das kommt dann automatisch. Ja, also ich motze und schreie einen behinderten Mitarbeiter einmal an. Wir kriegen ungefiltertes Feedback. Und wir lernen dann, was wir auch bei den Leuten anrichten, die normalerweise kein Feedback geben, die ihre Faust in der Tasche sagen und denken, dir zahle ich sein. Ja? Mhm. Und also das ist, was ich überall beobachtet habe, diese Zusammenarbeit mit den Menschen mit Behinderung bringt eine menschliche Entschleunigung in den Betrieb. Das ist fantastisch.
Ja,
das ist doch ein tolles Schlusswort von deiner. Absolut. Also Martin, erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du heute dabei bist. Ich muss ein bisschen drängeln, weil gleich bin ich dann über den Wolken. Erstmal schön, vielen lieben Dank. War super interessant. Ich glaube, das sind so Themen, die wir viel zu wenig besprechen, die viel mehr in die Öffentlichkeit gehen sollten. Wir sehen auch, wie viel Bemerkungen wir bekommen haben heute von absolut super, auch von Leonie, von Klaus Michael mal wieder, von Sascha ist ja auch mal wieder da aus dem Hohen
Norden. Sascha Brenning hat geschrieben, in Buxtehude, ein Inklusionshotel, genau.
Ja, genau. Also nochmal vielen lieben Dank. Und genau, in eigener Sache HSMA will ich es nochmal sagen. Wir haben ja am 6.7. die Wahlen zum Vorstand. Also wer noch nicht, wer kommen möchte nach Berlin, bitte kommt nach Berlin, wählt, das ist wichtig. Wer nicht kommen kann, kann die Stimme abgeben. Und wer mich wählen möchte, kann mich auch wählen zum Präsidenten. Ich stehe da zur Verfügung und würde mich freuen, wenn ich der HSMA als Präsident auch behilflich sein kann, dienen kann und weiter mit der HSMA kommen würde. Natürlich ein bisschen egoistisch nutze ich diese Plattform, warum nicht, wenn wir die schon haben.
Genau, mache ich das. Haben wir viel für gemacht, um die Plattform zu kreieren, lieber Sef, und meine Unterstützung hast du ja.
Danke, danke. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute und Martin, wir sehen uns hoffentlich bald.
Ja.
HSMA oder ja, wo auch
bei
immer.
Der, bei der Versammlung nicht, da kann ich nicht, aber ich habe meine Stimme schon weitergegeben.
Das ist schön, danke euch.
Ja, großartig. Ne? Danke euch. Guten Flug. Bleib gesund und halt die Ohren steif, Sef.
Mach ich. Danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.